Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Auf einen Ton, Musikschaffende im Gespräch. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. In diesem Podcast des Tonkünstlerverbandes hören Sie Gespräche mit interessanten Menschen aus der bayerischen Musik- und Kulturszene. Heute freue ich mich auf den Austausch mit gleich zwei spannenden Gästen. Da wäre einmal die Komponistin und Dirigentin Konstantia Gursi, die unter anderem auch eine Professur an der Hochschule für Musik und Theater in München hat, und Johannes Schachtner, ein Komponist und Dirigent aus dem Süden von München, der unter anderem bereits für die Bayerische Staatsoper komponiert hat. Herzlich willkommen.
Guten Abend.
Hallo.
Mein Name ist Laura Wachter und ich darf Sie als Moderatorin durch diese Folge begleiten. Weil sich das die wenigsten so richtig vorstellen können, würde ich am liebsten ganz basic hier einsteigen und Sie beide bitten, mal zu beschreiben, wie Ihr Arbeitsalltag eigentlich aussieht. Also vielleicht wollen Sie mal anfangen, Frau Gursi.
Ja, gemischt. Der Alltag ist gemischt. So, wenn ich in einer Komponierphase bin, versuche ich jeden Tag regelmäßig zu arbeiten und natürlich auch Zeit lassen für die anderen Aktivitäten, für die Hochschule oder Partituren lernen oder Projekte organisieren und entwickeln. Und wenn ich nicht in einer Komponierphase bin, versuche ich trotzdem, meine Skizzen weiterzumachen, weil ich versuche immer dran zu bleiben. Natürlich braucht der Geist ein bisschen Pause und das ist auch wichtig, die Pause zu machen und die nehme ich auch manchmal, auch die Pause.
Wie muss ich mir das jetzt mal optisch, ich bin so ein optischer Mensch, wie muss ich mir das vorstellen? Haben Sie einen bestimmten Platz bei sich zu Hause, wo Sie sitzen, wenn Sie komponieren? Oder ist Ihnen das egal, wo Sie sind? Brauchen Sie bestimmte, weiß ich nicht, Dinge um sich herum? Oder?
Das wechselt im Laufe der Zeit. Also diese bestimmten Dinge um mich herum habe ich für eine Weile gebraucht. Also meistens Bilder oder Steine oder verschiedene ritualische Dinge, die man denkt, dass sie jemandem helfen. Aber ich brauche auf jeden Fall meinen Platz. Also ich habe einen bestimmten Platz zu Hause, um zu schreiben. Und dieser Platz gibt mir auch irgendwie eine Sicherheit oder ich fühle mich geschützt an diesem Platz. Also ich kann nicht plötzlich in der Küche was schreiben oder in einem anderen Zimmer oder im Schlafzimmer. Ich gehe zu dem Ort, wo ich das ausüben kann und schreiben kann, das, was ich vorhabe.
Und wenn Sie sagen, dass Sie auch Pausen natürlich brauchen dazwischen, was machen Sie dann so, um sozusagen den Kopf abzulenken? Oder?
Meistens gehe ich spazieren. Das ist das, was ich tue. Also meistens gehe ich spazieren, vor allem also in der Natur. Ich vermeide in der Stadt spazieren zu gehen. Also dass ich mich zurückziehen kann, also von der äußeren Welt, ob das ein Bleistift ist oder Auto oder Gespräche. Oder ich meditiere oder ich male, so eins von drei Dingen.
Wie ist es bei Ihnen, Herr Schachtner?
Also so ganz grundsätzlich kann ich mich nur anschließen. Also auch bei mir gibt es ja die verschiedenen Phasen. Deswegen gibt es einfach ganz selten einen Arbeitsalltag, der über Wochen ganz gleich ist. Und natürlich, wenn man komponiert. Ich bin so immer am Ende wirklich sehr in dem Stück drin und mache dann wirklich für eine ganze Zeit nicht so wahnsinnig viel anders. Also was ich mir über die Jahre angewöhnt habe, auch zu versuchen, möglichst diesen Fokus herstellen zu können, dann halt auch mal wirklich zwei oder drei Tage sich nur um eine Sache mal wirklich zu kümmern, auch wenn man Partituren lernt und dann halt auch Sachen verschleppen zu müssen, auch wenn man es immer nicht will, aber damit auch umzugehen zu können, dass man nicht jeden Abend alles abschließen kann. Das ist die eine Sache zu lernen. Was das Arbeiten betrifft, habe mich auch immer dann wieder an den Tisch gewöhnt, aber der hat jetzt auch über die Jahre sich geändert. Aber was ich tatsächlich jetzt neulich wieder ganz extrem festgestellt habe, also ich komponiere ungefähr so seit 20 Jahren sehr konsequent, dass ich eigentlich das gleiche Notenpapier brauche. Also vor allem zum Skizzieren und Vorbereiten. Da habe ich also ein ganz spezielles System und auch dieselbe Bleistift, wie heißt es, nicht Größe, sondern
die Stärke oder
Stärke,
was ist das?
Genau. Ja. Und ich habe dann manchmal bei der Reinschrift, muss man dann wegen wechselnden Besetzungen tatsächlich auf verschiedenes Notenpapier zurückgreifen, weil es einfach sonst faktisch nicht geht. Aber das ist wirklich für mich fast das Entscheidende, das richtige Notenpapier zu haben, weil ich mir sonst sehr schwer tue. Und es sehr, dann da habe ich irgendwie die Sicherheit, da funktioniert alles. Und genau, also das ist quasi das, was ich am meisten brauche. Aber also was ich nicht kann, was ich bei anderen Künstlerinnen und Künstlern immer mal wieder sehe, dieses Kaffeehaus komponieren, das würde ich wahnsinnig gerne können, kann ich aber leider gar nicht. Also es muss zurückgezogen sein.
Ja gut, ich kann mir auch vorstellen, dass so Ablenkungen auch echt schwierig sind, wenn man.
Aber es gibt auch von vielen Schriftstellern und so gibt es ja diese Geschichten, dass sie wirklich ganz großartige Dinge in Cafés, eigentlich in der Öffentlichkeit, weil sie eigentlich dann, also das Caféhaus in Wien gerade sagt man ja immer, das ist sozusagen, man ist in der Öffentlichkeit, man ist außerhalb und unter Leuten, aber eigentlich alleine, weil alle mit sich selber beschäftigt sind und alle lesen, also es interessiert sich keiner für einen. Ja. Ich habe zu Studienzeiten, das ist immer eine ganz nette Anekdote, ich habe an der Hochschule studiert und da gab es keine Räume, dass man mal, wenn man 3 Stunden Zeit hatte, in Ruhe arbeiten konnte. Und dann bin ich in die Staatsbibliothek, in die Stabi gegangen, in den Lesesaal, weil damals gab es auch noch keine Laptops und da war es wirklich ganz ruhig. Und dann habe ich mich also mit einem Notenblatt da hingesetzt und geschrieben und fand es immer ganz interessant. Die Medizinerin, Juristin nebenan, so die mit ihren großen Büchern da saßen und dann habe ich mich da mit einem Blatt hingesetzt und habe dann immer ganz schöne Blicke da eingefangen, weil die das immer ganz lustig fanden, wie man sich einfach 3 Stunden mit einem Blatt da beschäftigt.
Es gibt auch Kollegen, die im Flugzeug die komponieren. Also wir sagen keinen Namen.
Ja, es gibt ja auch diese ganz tolle Geschichte von einem, als das ganz lange Streichquartett von Morten Feldbett aufgeführt wurde, was 4 Stunden dauert, gab es die Geschichte, dass irgendwie noch 3 Leute am Ende drin waren, einer hat geschlafen, einer hat sonst was gemacht und einer der bekannten Komponisten saß hinten drin und hat komponiert.
Naja, also das, was du gesagt hast mit dem Papier, kann ich mich auch anschließen. Also das, ich habe auch das gleiche Papier, es muss das gleiche Papier sein, seit Jahren, mehr als 20 Jahren und da auch eine bestimmte Stärke von Bleistift und eine bestimmte Marke von einem Bleistift. und das ist so, sind mini kleine Rituale, die das Gefühl der Gewohnheit oder des Vertrauens der Arbeit gegenüber helfen, um die Energie zu fließen zu lassen.
Ja, das war auch so ein bisschen der Hintergrund der Frage, weil ich kenne das schon von vielen Künstlern und Künstlerinnen, dass so gewisse Rahmenbedingungen einfach passen müssen, damit man sich voll und ganz der Sache einfach widmen kann, ja.
Es hat ja was ganz Praktisches. Also ich sage zum Beispiel meinen Kompositionsschülern auch immer, dass sie mal üben müssen, ein bisschen schneller Noten zu schreiben. Also weil wir kriegen ja in der Schule, wenn man überhaupt in der Schule Noten schreiben lernt, ja, dann kriegt man ja so irgendwie beigebracht, okay, man macht irgendwie so eine Suppentasse und macht dann irgendwie noch so einen Deckel drauf. Wenn ich da jetzt mir vorstelle, ich müsste mit dieser Technik ein ganzes Stück schreiben, dann würde ich ungefähr 5 Jahre schreiben daran. Also das ist eben ganz wichtig. Und auf dem Notenpapier hat man ja selber sich irgendwie mal beigebracht, irgendwie so eine Schrift zu entwickeln, die flüssig ist, die man trotzdem im Idealfall noch ein bisschen lesen kann oder so. Und das hat schon viel damit zu tun. Und auch am Klavier, warum kann man so akrobatische Dinge am Klavier vollführen? Weil jedes Klavier oder fast jedes Klavier auf der Welt dieselbe Mensur hat. Wenn es nur ein bisschen abweicht, man muss sich nur mal einen Pianisten an der Orgel vorstellen, funktioniert das sofort nicht mehr. Und das sind minimale Dinge und die erleichtern dann einfach so und die schaffen Freiraum für ganz andere Prozesse, in die wir eintreten wollen im Idealfall.
Ja. Aber trotzdem ist es so ein Privileg. Also wir sprechen über Privilegien jetzt gerade. Also das ist, heißt nicht, dass man nicht komponieren kann, wenn man alles das nicht hat.
Ja,
also,
klar.
Entweder muss man das machen, findet man den Weg oder nicht. Also alles andere ist so, wie der Blumenstrauß aussehen soll.
Genau. Herr Schachtner, wie war denn Ihr Einstieg in den Beruf des Komponisten? Was würden Sie wie ging es da los?
Also erstmal finde ich den Beruf des Komponisten, das ist zwar irgendwie schön und eben auch ein unglaubliches Privileg, wenn man eben mit Ende 30 als Komponist angesprochen wird und tatsächlich in diesem Beruf arbeiten darf. Allerdings ist es ja nicht so der klassische Einstieg. Also bei mir war es so, ich habe mich immer für Notenschreiben interessiert, habe dann allerdings das als Jugendlicher nicht so extrem fokussiert sozusagen verfolgt, habe sehr viel eigentlich normale Instrumente gelernt, habe dann auch angefangen mit Männerchören ins Dirigieren reinzukommen, so mit 14, habe dann angefangen ein bisschen zu bearbeiten und bin dann eigentlich erst so Richtung Hochschule da angefixt worden, dass das Komponieren wirklich an sich auch sehr interessant sein kann und habe dann auch mein erster Kompositionsprofessor war eigentlich so der erste lebende Komponist, den ich überhaupt mal so von nahen kennengelernt habe. Das war für mich immer, ich war auch extrem so in der klassischen Musik verhangen. Das heißt, für mich hat dann irgendwie, ging die Musik vielleicht noch so bis Schönberg oder bis in die 50er Jahre, was ich so im, ich komme ja aus einer Musikerfamilie, was aber so halt verfügbar war noch so als Musik. Und ich habe dann auch so den Weg in die neue Musik oder jetzt aktuelle Musik, also bis zur Jetztzeit sozusagen auch erst so Stück für Stück dann auch gemacht. Also als ich angefangen habe zu studieren, waren manche Komponisten für mich auch ganz weit weg noch, die ich mir dann erst Stück für Stück erschlossen habe. Mhm. Und das war dann ein fließender Prozess und als ich dann mit 25 mit dem Studium fertig war, hat sich einfach so ergeben, dass dann so der nächste und übernächste Schritt folgen konnte. Und dann war ich irgendwann drin, aber es gab einfach nicht so den einen Moment.
Eine organische Entwicklung.
Genau, also
einfach,
okay. Den gibt es ja auch nicht. Also man kann ja, man geht ja nicht irgendwie ans Arbeitsamt oder so und meldet, ich bin jetzt ab heute Komponist, sondern genau, das ergibt sich so. Und es war auch überhaupt nicht so geplant. Also ja.
Frau Husi, ich könnte mir vorstellen, am Anfang Ihrer Karriere, dass der Weg als Komponistin eventuell noch etwas schwieriger war, also dass in diesen Beruf reinzukommen, oder ist das ein Vorurteil? Also ich würde mir vorstellen, dass das irgendwie noch schwieriger war, weil Frauen einfach in allen Berufen da noch nicht so viel vertreten waren.
Wissen Sie, wenn man etwas macht und dieses etwas liebt, kann man nicht diese Schwierigkeiten entdecken oder wahrnehmen. Die Schwierigkeiten waren viel später mir klar. Also, ich habe mit Klavier angefangen in Athen, als ich 7 war. Gleich dachte ich mir, derjenige, der Klavier spielt, muss auch komponieren und dirigieren und alles können, weil dieses Gefühl, Musik zu machen, ist nicht einseitig, das habe ich, ich habe empfunden, dass es so eine vielseitige Quelle ist, muss ich vieles lernen. Und habe ich dann in Athen studiert und dann nach Berlin. Und diese Schwierigkeiten, die Sie jetzt gefragt haben als Frau, waren mir nicht am Anfang bewusst. So viel später, wie gesagt, sind sie bewusst geworden.
Aber das finde ich spannend, weil es stimmt natürlich total, wenn man begeistert ist und eine Leidenschaft für was hat, dann
da
macht
man einfach.
Da kannst
du nicht sehen, ja? Rechts und links, was passiert. Irgendwann fällt auf, warum bei ihm und nicht bei mir? Warum bei ihm? Und dieses bei ihm war es immer bei ihm. Es war nicht bei ihr, warum bei ihr und nicht bei mir. Also es war immer, warum bei ihm und nicht bei mir. Mhm. Oder warum bei ihm und nicht bei einer anderen Kollegin. Und wissen Sie, ich glaube letztendlich, dass wir alle Teile einer gesamten gesellschaftlichen Entwicklung sind. Und wie die Situation Mann, Frau vor 20 oder 30 Jahren war und wie sie heute ist, ist schon ein großer Unterschied. Und die Arbeit auch von der jüngeren Generation ist auch auf eine ganz andere Basis als in meiner Generation. Ich glaube, also die Generation von Johannes jetzt hat nicht diese Schwierigkeit, die wir in meiner Generation, in meiner Studienzeit, Ende 80er Jahre, Anfang 90er Jahre hatte. Und am Ende, man muss entscheiden, wie aktiv man sein möchte, wie man die Musik dient und wie bewusst seine Haltung aufbewahrt. Und auch bewusst zu sein, dass man in einem gesamten gesellschaftlichen Entwicklung ist und deswegen die Verantwortung, wie man ist, was man macht, wird damit auch größer.
Ja. Das heißt, wenn Sie jetzt in der Rückschau natürlich schon Dinge sehen, die schwieriger waren, die Sie zu der Zeit vielleicht gar nicht so bewusst wahrgenommen haben, wenn Sie jetzt junge Komponistinnen um sich herum vielleicht haben, besprechen Sie diese Dinge oder sind da Dinge, haben sich einfach schon erledigt und sind gar kein Thema mehr?
Nee,
oder?
Es hat sich nicht erledigt. Also ich bin auch in der Hochschule als Dirigentin für das Ensemble Leitung Neue Musik. Also ich habe mit Komponistinnen nicht Regelmäßigkeit zu tun, sondern projektweise. Und ich merke, die Schüchternheit der femininen Seite ist zum großen Teil noch geblieben. Also wie mache ich etwas? Wie realisiere ich etwas? Wie äußere ich etwas? Und die andere Seite, also die Haltung von dem jungen Männer ist schon immer noch selbstbewusster. Also diese Fragezeichen, wohin gehe ich? Ist das richtig, was ich mache oder nicht richtig? Wer hört man Musik? Natürlich hat jeder von uns, aber ich beobachte, dass die feminine Seite zum großen Teil immer noch mit einem Fragezeichen oder einer unsicheren Haltung darstellt. Ja, also ich kann Ihnen eins sagen, was als ich zu der Aufnahmeprüfung aus Athen nach Berlin kam, das war 14. Februar 1988, ich glaube, das war Samstag, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Ich wartete außerhalb des Raums. Ich wusste gar nicht, wer alle in der Kommission drin waren, welche Menschen, welche Musiker, welche Komponistin. Und ich wartete, um reinzugehen, und kommt jemand raus und der fragte mich, Sie sind Frau Gursi? Ja. Und warum sind Sie nicht in Griechenland geblieben, um das Studium zu machen? Kamen Sie hier? Aber es war kein Neugierton, es war ein eigentlich, was willst du denn hier überhaupt? Mhm. Und ich war so, das habe ich nicht wahrgenommen in dem Moment. Also eigentlich, es wäre ein riesiger Unsicherheitsanstieg. Aber ich war so mitten drin in der Erwartung, dass ich reingehe für die Prüfung, dass ich das nicht wahrgenommen habe. Und später, viel später, vielleicht 6, 7 Jahre später, habe ich angefangen, mich zu fragen, was hat er damals gesagt? Und dieser damals war der Gösta Neuwirth. Und ich habe sehr viele Jahre gebraucht, bestimmt 20, um den Namen von denjenigen auch zu sagen, dass er das war, weil es mir so peinlich war, dass ein Mensch, der dort in der Hochschule unterrichtet hat, eine junge Frau, es kann sein, dass von Honolulu käme oder von egal wo, gesagt hat, was willst du hier, warum bist du nicht in deinem Land geblieben, statt zu sagen, willkommen, wir freuen uns, dass Sie da sind. Ja. Also und das, was wir eigentlich heute, Gott sei Dank, auch so sind, auch den jungen Menschen gegenüber, weil wir sprechen über Respekt, aber der Respekt ist nicht in unserer Haltung, es nur steht nur auf die Papiere, immer noch.
Ja.
Also zu diesem Thema weibliche Komponistin oder Komponistin habe ich neulich eine ganz schöne Anekdote erlebt und die sehr viel wieder zeigt, finde ich. Ich hatte einen Jugendkurs begleitet und da haben wir so Kompositionsworkshop gemacht und da war eine Familie mit 3 sehr begabten Kindern, die alle sehr gut, also 12, 14, 16 oder so, die alle 2 Instrumente spielen, ganz klassisch, Geige und Klavier. Und dann haben wir also so ein paar Übungen gemacht und wer hatte sich dann wieder zum Kompositionseinzelunterricht gemeldet? Von den 3 natürlich der Junge. Und ja. Ich habe das dann auch mal wirklich angesprochen, weil, und es liegt natürlich daran, und dessen müssen wir uns bewusst sein, da hat auch jetzt nicht jeder immer aktiv Schuld daran oder so. Es hat sich manches getan, manches hat sich entwickelt. Es ist ja auch in den Kompositionsklassen zu sehen, dass der weibliche Anteil schon steigt. Aber wir müssen uns immer noch klar sein, dass in der klassischen Musik, wenn 14-Jährige ihr Repertoire lernen, dann spielen sie eben eigentlich keine Komponistinnen, weil romantische Komponistinnen, klassische Komponistinnen noch viel weniger im normalen Schülerrepertoire einfach nicht stattfinden.
Ja. Ja.
Das heißt, Mädchen kommen einfach nicht auf die Idee, dass sie komponieren können auch. Also es fehlen die Role Models einfach.
Ja, ja.
Die gibt es jetzt in der neuen Musik schon immer mehr. Das heißt, es ist jetzt nicht ein totales Mysterium, aber in dieser klassischen Ausbildung. Und da müssen die Lehrer und Lehrerinnen, glaube ich, sehr früh darauf hinwirken, die Mädchen zu motivieren. Und auch wir Komponisten haben die Verpflichtung. Aber ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, dass einfach diese Idee gar nicht früh genug greifen kann. Das heißt, wir müssen den 10-, 12-Jährigen müssen wir sagen, hey, auch wenn wir jetzt natürlich Bach spielen und auch wenn wir Mozart spielen, aber es gab auch immer Komponistinnen und vielleicht gibt es ja doch mal ein Stück von Fanny Mendelssohn oder so, was man dann auch mal spielen kann, dass die Mädchen einfach eine Idee dazu kriegen, auch mal zu komponieren.
Ja, ja, also, es ist in jedem Bereich so. Repräsentation ist einfach das Thema.
Wir werden nicht das Repertoire der Vergangenheit natürlich ändern können,
ja,
aber
genau.
Wir können schon einen Fokus drauf legen.
Ja.
Und wenn eine Geigerin auch ab und zu mal in ihrem Konzertprogramm ein Stück von der Komponistin spielt, auch gerade im klassischen Bereich, also in der neuen Musik passiert ja schon einiges und da ist der Fokus schon wahrscheinlich ein bisschen mehr da, aber gerade in der Klassik muss man einfach darauf aufpassen, dass auch das zur Ausbildung einfach gehört.
Ja. Aber man muss sagen, dass Orchester heute, also die letzten 3, 4 Jahre schon mehr und mehr bewusst auch, es gibt auch Orchester, die mehr und mehr bewusst Werke von Komponistinnen aufführen, egal ob sie leben oder...
Zum Glück, das ist ja gut.
Ja, Gott sei Dank. Eine ganz tolle Entwicklung, weil selbst zu meiner Studienzeit vor 20 Jahren war das ja immer noch so, dass ich auch einen Professor hatte, der eigentlich behauptet hatte, auch wenn er ein paar Mädchen in der Klasse hatte oder ein paar Komponistinnen in der Klasse hatte, dass eigentlich so ganz ist es ja für die Frauen nicht zu komponieren. Und das haben die noch ernst gemeint vor 20 Jahren.
Mhm. Ja. Na klar, es gibt immer noch.
Ja, zum Glück nicht mehr so hörbar damals, aber trotzdem.
Man traut sich heute nicht.
Aber wie gesagt, das war mir auch nicht so bewusst, weil ich jetzt auch, wir sind es eher gewohnt, zum Glück jetzt sehr, sehr viel, nicht immer paritätische Konzertprogramme zu haben, aber zumindest in meiner Generation gibt es schon sehr viele Komponistinnen, die auch präsent sind, zum Glück. Aber gerade in diesem klassischen Bereich fällt es mir auch auf. Ich leite ja auch ein Kinderorchester, da habe ich es leider zum Beispiel halt auch noch nicht geschafft. Aber das ist jetzt auch mal mein Ziel, wirklich auch mal ein Stück einer Frau zu spielen. Da gibt es jetzt leider aus der Romantik nicht riesiges Repertoire, was sich auch so anbietet. Aber das muss unbedingt mal sein, um das einfach zu zeigen.
Es ist ja schon wichtig, dass man überhaupt darüber nachdenkt. Genau. Das ist ja der Anfang von allem. Ja.
Dass man das anspricht.
Ja. Jetzt haben wir Männer, wir haben Frauen und jetzt haben wir auf einmal die KI, die ein S ist. Und das ist ja das heiße Thema im Moment, Komponieren und künstliche Intelligenz. Würde mich auch natürlich Ihre Sicht der Dinge von Ihnen beiden interessieren, wie Sie das sehen. Sehen Sie das als eine Gefahr? Sehen Sie das als eine Ergänzung? Wie ist da Ihre Haltung dazu?
Also gestern ein Kollege, ich kam gestern aus Köln, ich hatte vorgestern eine Uraufführung und ein Kollege hat mir gesagt, eigentlich KI, du musst locker bleiben, das ist Constantias Intelligenz. Und dann kannst du dann ein Stück schreiben, also das Stück ist nach KI geschrieben, Sternchen unten dann diese Erklärung. Das fand ich ganz gut.
Ja.
Also ich versuche, also oder... Ich antworte Ihnen, wie ich eigentlich bin. Ich reagiere zu dem, was es jetzt ist. Ich habe weder Angst noch Erwartungen. Mhm. Und es hat mit jedem von uns zu tun, wie wir treu zu dem, was wir äußern können und müssen vor allem, bleiben. Und wenn wir mit KI was machen müssen, dann soll KI uns helfen, den Drang des Ausdrucks zu unterstützen. Ob KI für mich ein Stück macht oder nicht, das will ich nicht wissen im Moment. Es interessiert mich auch nicht im Moment, weil alles, was eine Maschine produziert, ist perfekt. Und ich als Mensch überhaupt, der Mensch ist nicht perfekt. In der Natur ist es gibt eine chaotische Perfektion. Es gibt eine Perfektion, die von der Unordnung auch entsteht. Und ich möchte als Mensch das behalten. Und wenn KI da sein soll, dann soll KI mich dienen. Und auf diese Art und Weise werde ich untersuchen, ob KI mir helfen kann. Alles andere interessiert mich nicht. Mhm. Und ich denke mir, dass wenn mich interessieren würde, dann gebe ich auch Futter, auch anderen Geister, zu denken, ach, wir sind alle abhängig von KI. Ich bin gar nicht neugierig, was KI mir geben kann. Ich bin nur egoistisch und ich will schauen, ob KI mir irgendwie, irgendwo, irgendwann helfen kann. Mhm. Alles andere zieht mich überhaupt nicht an, weil das, was der Mensch produziert, ist die Aussage. Und die Aussage hat auch mit Zeit und mit Raum zu tun. Und KI kann weder Zeit noch Raum schaffen.
Mhm. Ja. Ich möchte es ein bisschen differenzieren, weil du hast kurz gesagt, dass KI macht es perfekt. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich weiß, dass
was perfekt ist.
Weil das Problem ist, die KI lernt ja auch schon, eben nicht perfekt zu sein. Auch das lernt sie ja schon. Also das ist ja eben ganz wichtig. Wir kennen das ja, was ja dann auch KI ist. Wir kennen das ja von diesen Vienna Library Instruments oder wo die Orchester nachgebaut haben. Da hat man dann im nächsten Schritt auch schon mal so Fehlerquoten reingebaut, damit es menschlicher klingt. Das heißt, wir müssen uns schon, wir dürfen uns nicht darauf verlassen, auf dieses Menschliche. Sozusagen nur alleine, weil die Prozesse zwischen KI und Mensch, die sind, dann hat man ja jetzt auch immer mehr festgestellt, gar nicht so unähnlich. Das heißt, wir dürfen uns im Moment nicht auf diesen Standpunkt verlassen. Irgendwas Genialistisches bleibt am Ende beim Mensch immer. Ich glaube, was das Allerwichtigste ist, also erstmal müssen wir konstatieren, dass ja der größte Raubzug der Menschheitsgeschichte tatsächlich gerade stattgefunden hat, dass Tech-Unternehmen unterm Radar der Öffentlichkeit über Jahre Urheber geschützte Werke eingesaugt hat, ohne dass das irgendeine Regierung interessiert hat, ohne dass das irgendwo aufgetaucht ist. Und wir jetzt konfrontiert wird, dass wir rückwirkend, die GEMA macht es ja und auch viele andere, und versuchen jetzt das zu regulieren. Und das muss, glaube ich, mal überhaupt noch mehr ins Verständnis. Also, dass alle unsere Kunst, YouTube wurde komplett ausgesaugt. Von dir ist wahrscheinlich auch auf YouTube, von mir ist auch auf YouTube. Das heißt, wir wurden erstmal beraubt unseres Urheberrechts. Das muss man erstmal so konstatieren. Und das ist schon eine sehr, sehr große Nummer. Und die KI wird unglaublich viel verändern. oder tut es ja auch schon. Also wir haben letzte Woche gab es bei der GEMA einen Vortrag, sehr, sehr weiträumig, zum Beispiel im Bereich jetzt noch nicht der Musik, da fängt es jetzt an, aber im Bereich der Illustrationen oder Übersetzungen oder so gibt es schon jetzt Rückgänge von 80% oder so der Aufträge, weil das einfach dann übernommen wird. In der Musik geht es auch ganz schnell los. Jegliche Musik, die austauschbar im Hintergrund funktioniert, von Fahrschulmusik, da ist es wahrscheinlich noch nicht schlimm, Werbemusik, dann Filmmusik, wird auch sehr schnell einfach ersetzt werden. Was mein Punkt ist, wo wir jetzt, glaube ich, jetzt der Punkt ist, anzusetzen, wir brauchen überhaupt noch ein Publikum, was irgendwann den Unterschied erkennen will. Weil ja, das ist eben der Punkt. Ja. Die KI wird schon in ganz absehbarer Zeit Musik schreiben, die so klingt wie deine Musik, wie meine Musik.
So, das will ich erleben.
Ja, tut sie.
Oder nicht. Glaub
ich, doch. Nee, das ist aber nicht, aber nicht, wirklich, ja. Klingt so. Sie ist es nicht, das will ich nicht sagen, aber sie klingt so und kann ähnliche, also kann denn ähnliche Ziele, wenn ein Konzertveranstalter sagt, ich möchte eine aufrüttelnde Musik haben, dann.
Also du meinst mit aufführenden Musiker oder auch mit KI?
Sowohl das auch.
Also, weil das hat damit zu tun, wer aufführt, weißt du, das ist immer der Unterschied des Aufführenden auch.
Natürlich, genau, aber ich will also dass die Musik dann so klingt, also dass man dann sagt, jetzt macht man eine Musik, die klingt mehr so oder verwendet viele Geräusche oder das kann man ja alles sehr differenzieren. Oder sie lesen drei Orchesterstücke von dir ein und sagen dann, KI, schreibt mal ein viertes dazu. Mhm. Das wird der KI sehr gut gelingen. Ja? Und das Entscheidende ist aber, haben wir überhaupt noch ein Publikum, das sich wirklich dafür interessiert, ob es da noch einen Unterschied gibt? Oder wird Musik quasi nur noch auf irgendwelchen Playlists auf Spotify funktionieren, wo es im Prinzip eigentlich ja nur noch darum geht, okay, ich habe mich mal für ein oder zwei Musikstücke entschieden und jetzt höre ich dann mein ganzes Leben lang eigentlich nur noch Musik, die so ähnlich ist, was ja im Pop-Bereich schon sehr extrem funktioniert. Also ich gebe irgendwie drei Beatles-Songs ein und dann schlägt mir halt die Playlist alles Mögliche vor und das funktioniert ja da auch schon, dass dann einfach weiter Beatles-Songs weiter komponiert werden zu den Themen, die ich auch möchte. Also das ist ja ein Zweig, wo auch wahnsinnig viel Geld geglaubt wird, verdienen zu können. Und das ist die große Gefahr. Das heißt, wir müssen diesen Resonanzraum, den wir im Moment ja noch haben, dass Leute mit uns ins Gespräch kommen, unsere Musik hören, den müssen wir so unglaublich erweitern. Und da geht's nicht. Und da ist natürlich ganz toll, wenn die Bayerische Staatsregierung sagt, Musik in der Schule ist ja fast nur noch so ein Orchideending, was man mal ab und zu machen kann, wenn einem sonst nichts mehr einfällt. Und das ist das Problem, weil wenn Jugendliche überhaupt nicht mehr lernen, was eigentlich Musik bedeutet, auch komponiert zu werden, auf den Punkt will ich am Ende rausgehen, dann kann es auch egal sein. Dann brauchen wir eh nichts mehr schreiben, weil dann kann die KI wirklich die Musik, die dann gebraucht wird oder gemeint wird, zu glauben, das kann die KI dann auch machen.
Ja, genau.
Das ist der entscheidende Punkt, an den wir als Gesellschaft wollen. Die ganz große Angst habe ich auch nicht, weil es gibt mit einem Kollegen haben wir über einen schiefen Vergleich gezogen, aber als es in den 20er und 30er Jahren so richtig losging, dass es Konservennahrung gab, und so, also diese industrielle Nahrung, wo man endlich froh war, ganze Städte relativ billig und leicht beliefern zu können und satt machen zu können, hätte auch wahrscheinlich keiner gedacht, dass man im Jahr 2024 wahnsinnig freiwillig sehr viel Geld ausgibt, irgendwie sehr komplizierte Sachen zu essen. Also weil es eben dann selber gemacht ist und so weiter. Und das hoffe ich, oder davon gehe ich aus, dass es den Drang der Menschen gibt, weiterhin selbst gemachte Musik zu hören.
Ja.
Aber da müssen wir wahnsinnig eine große Anstrengung aufwenden. Und nicht die Anstrengung, uns damit zu beschäftigen, wie, was die KI genau spekulieren, was sie genau machen wird. Das ist nicht der Punkt, die wird alles nachmachen können. Und auch sehr perfekt.
Ja.
Im Moment sind wir noch total in der Nische. Keiner hat Geld investiert, dass das dann auch gescheit notiert wird. Irgendjemand mal kommt, 100 Millionen da reinschmeißt,
Genau. Also wir werden nachher auf jeden Fall auch noch zum Thema Nachwuchsförderung sprechen, weil das finde ich auch sehr, sehr spannend. Ich wollte jetzt noch einen Bogen machen, weil dieser Podcast wird ja vom Tonkünstlerverband deswegen gemacht, weil wir Musikschaffenden so richtig handfeste Informationen und Tipps geben wollen. Und deshalb reden wir jetzt auch über etwas, über das sonst im künstlerischen Bereich eher ungern gesprochen wird, nämlich über Geld. Also mich würde wahnsinnig interessieren, wie das funktioniert mit der Bezahlung beim Komponieren. Also wie ist das Verhältnis von Auftragswerken? Wie viel macht man einfach, weil man es in sich spürt und machen möchte? Wie wird man diese Werke dann, wie bringt man die unters Volk? Das fände ich total spannend, wenn Sie das ein bisschen erzählen könnten.
Also es gibt, glaube ich, also zwei oder also drei, also drei oder zwei Gründe, ich weiß nicht wie viele, warum man oder wie man zum Auftrag oder zum Nicht- oder zum Schreiben kommt, eigentlich nicht, zum Komponieren kommt. Entweder will man das machen und muss man das machen, man schreibt, oder man bekommt einen Auftrag. Es ist also für ein bestimmtes Stück. Also, und dann gibt es auch Tabellen, wo man auch sehen kann, wie viel eine Komposition auch bezahlt wird, also von Minute XY bis zur Minute XY, diese Besetzung, also es gibt auch Tabellen, die man sehen kann. Und es gibt auch natürlich auch eine Entscheidung, die man treffen soll, ob man Musik schreibt, weil man eine Idee hat und keinen Empfänger hat, keinen Musiker, keinen Auftrag, keine Aufführung. Und Musik, die man für Freunde schreibt, ob man dafür Geld haben will oder nicht. Also es ist sehr vielseitig, warum man Musik schreibt heutzutage und wie diese Musik auch bezahlt wird, wie viel honoriert wird.
Ja. Aber klar, also ich verstehe das, es gibt die verschiedensten Wege, aber man muss ja am Ende trotzdem seine Miete bezahlen, man muss Essen einkaufen können. Also es gibt ja auch Bedürfnisse im Leben und worauf ich hinaus will, ist quasi, gibt es jetzt auch für Leute, die einsteigen, die Möglichkeit, vernünftig Geld zu verdienen? Oder muss man immer auch noch was anderes nebenher machen und so?
Ja. Also wir sprechen, das wollte ich auch fragen, wir sprechen für sozusagen junge Leute, die einsteigen. Das kommt darauf an, was für eine Art von Musik schreiben möchten. Also wenn sie zum Beispiel Filmmusik oder wie Johannes sagt, also Fahrstuhlmusik auch schreiben möchte, ist auch alles legitim. Es gibt auch schnelleres Geld, glaube ich, auch damit.
Noch zwei Jahre,
danach auch nicht mehr. Für einen jungen Menschen ist, glaube ich, schwieriger, nur mit Auftragskompositionen seine Miete zu zahlen. Mhm. Also es muss parallel eine andere Aktivität sein und nicht traurig, auf gar keinen Fall traurig sein, dass mit Komponieren man nicht die Miete zahlen kann. Ja. Weil wir sind alle in einer Übergangszeit und es verändert sich so viel, auch wegen KI, auch wegen gesellschaftlichen Themen, auch wegen Kriegen, auch wegen der ganzen wirtschaftlichen momentanen Situation, dass wenn ich einen Ratschlag geben darf, würde ich sagen, man muss schreiben, das ist wichtig, und man muss aufrichtig den Weg finden, den Empfänger anzusprechen über Geld. Wenn der Empfänger ein Instrumentalist ist, ohne Geldhintergrund, und wenn der Empfänger ein Veranstalter ist, eine Liste oder Freunde oder Lehrer oder anderen Kollegen anzusprechen, ob man diese Liste hat, wie man von dieser Liste informiert sein kann, wie viel eine Komposition honoriert sein kann und dieses Geld auch verlangen.
Ja, also selbstbewusst auch rangehen und sagen, aber das ist eigentlich, könnte ich
auf
das
verlangen.
Auf
jeden Fall selbstbewusst und nicht unsicher sein, ach, ich habe jetzt eine Komposition geschrieben, ich darf gespielt werden, ach, das mache ich umsonst, weil das machen sehr viele junge Leute. Und überhaupt, ich bin froh, dass ich gespielt werde, also Hauptsache mein Stück gespielt wird und ich bekomme kein Geld. Also man empfindet auch den Respekt, auch wenn der Empfänger sagt, ich habe kein Geld, angenommen, Sie sind Komponistin und ich bin ein Geiger und ich will ein Stück von Ihnen. Es kommt auch gut an, wenn ich als Interpret sage, ich weiß es, ich kann dir kein Geld geben, aber ich kann zum Beispiel deine Kopistin kosten, wenn du eine Kopistin brauchst, weil es gibt Leute, die per Hand schreiben, zum Beispiel auch Johannes oder ich, und wir bezahlen Kopisten. Also dieser Kopist muss auch bezahlt werden in so einem Fall. Oder dass der Empfänger auch etwas anbietet. Und das muss auch vom Komponisten angeregt werden.
Okay.
Also vielleicht nochmal einen Schritt nochmal zurück. Also was man ja auch nochmal erwähnen kann, es gibt ja also jede Musik, die aufgeführt wird, wenn man GEMA-Mitglied ist, also wenn der Komponist oder die Komponistin GEMA-Mitglied ist, dann wird diese Komposition ja ein Konzert mit GEMA-pflichtiger Musik. Das ist ja jede Musik, die 70 Jahre nach dem, also von Komponistin oder Komponistin bis 70 Jahre nach dem Tod. Das heißt, jetzt im Moment ist es auch noch ein Klavierstück von Jean Sibelius oder ein Violinkonzert von Sibelius, da muss der Veranstalter eine GEMA-Abgabe zahlen. Und über diese GEMA-Abgabe erhält dann der Komponist, die Komponistin Tantiemen. Die Tantiemen, da muss man auch ein bisschen aufräumen, sind nicht so viel, außer man heißt Jean Sibelius, dass man jetzt davon auch eine große Wohnung sie zahlen, leisten kann. Das ist aber trotzdem ein ganz wesentlicher Bestandteil, weil selbst Constantia wird es bestätigen, Werke, die gut bezahlt werden von guten Veranstaltern, das ist zwar dann auch ganz gutes Geld, aber es ist immer noch eigentlich kaum in einem Verhältnis zu der Arbeit, die man da hat.
Ja, also genau. Also wenn man die Stunde zahlt,
also,
die man verwendet, also man arbeitet 2 Jahre und letztendlich kommen 15 Minuten raus, das kann man nicht.
Genau, also und insofern gibt es dann zusätzlich noch diese Möglichkeit, sozusagen, die einfach ganz wichtig ist und dafür muss man auch wirklich immer positiv Werbung machen, also die Musikschaffenden müssen diese positive Werbung oft gegenüber Veranstaltern, die eben manchmal nicht bereit sind, diese Summe zwischen 50 und 500 Euro, je nachdem wie groß der Saal ist, je nachdem wie viel Eintritt es gibt, auch zu zahlen. Das, auch diese Diskussion muss man ja auch führen. Ensembles sagen, ja, sie würden gerne was Neues spielen, aber der Veranstalter ist nicht bereit, die GEMA-Gebühr zu zahlen.
Ja, das
also das ist eine sehr wichtige Sache und da müssen wir sozusagen alle Musikschaffenden zusammenstehen und zu sagen, nein, neue Musik oder aktuelle Musik ist so wichtig und gehört so dazu, dass das einfach uns die Sache wert sein muss, dieses Geld zu zahlen. Und das ist also schon ein wesentlicher Faktor, dass wenn man dann ein Stück hat, was dann eben mal ein Geigenstück, was dann über Jahre halt dann doch immer mal wieder gespielt wird, dass das dann zumindest so im Verlagswesen würde wahrscheinlich Backlist sagen, dass es so, dass die Komponisten so eine gewisse Backlist haben, die dann ein bisschen zum Auskommen noch beitragen und man sich dann eben auch mal leisten kann, ein Stück eben zu schreiben, was man eben schreiben muss quasi. Jetzt zu dem Berufsanfang. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, es gibt ja nicht diesen Moment, wo man sich entscheidet.
Klar, man legt keinen Schalter um.
Und als ich mit 25 zum Verlag kam, hat mich da auch der Verleger so ein bisschen spitz gefragt, ob ich denn Komponist werden will. Dann dachte ich irgendwie damals auch so, eigentlich bin ich jetzt hier, weil ich Komponist bin und Verlag sucht. Aber er hat mir auch gesagt, es entscheiden ja nicht Sie, ob Sie Komponist sind. Also naja, also so wirtschaftlich gesehen, also inhaltlich kann sich jeder als Komponist fühlen, das ist auch kein geschützter Beruf, aber sozusagen wirtschaftlich kann man das kaum entscheiden, ob man das machen will. Also ich meine, da muss es einfach die Nachfrage geben, so bitter das ist. Und dann kann ich entweder die Mieter davon zahlen oder nicht, aber ich kann es nicht planen. Und kaum einer von uns kann es auch für die nächsten 10 Jahre bleiben. Keine Ahnung, ob wir in 10 Jahren noch wirtschaftlich das machen können, was wir jetzt im Moment, wir sind ein bisschen in einer privilegierten Situation, da glaube ich ein Großteil so davon zu leben, aber da gibt es einfach überhaupt keine Sicherheit, weil, wie gesagt, wir können jetzt nicht sagen, ich bin jetzt Komponist, sondern ich kann komponieren, kann hoffen, dass es die Nachfrage gibt und ich bin da ganz bei Konstantin, dass ich sage auch, ja klar, wir müssen das selbstbewusst auch sagen, dass auch das Komponieren, jetzt natürlich machen wir das alles aus Leidenschaft, aber viele Berufe machen das aus Leidenschaft. Ja, auch der Fußballer spielt gerne Fußball und kriegt trotzdem ein paar Millionen. Also das ist keine Schande, für was Geld zu verdienen, was man da eigentlich gerne macht.
Absolut.
Und es ist auch, man erwartet ja auch zu Recht, wird ja auch dann wirklich ein gutes Notenmaterial erwartet. Wir schreiben dann auch gerne noch Texte dazu, sind bei den Proben dabei. Das ist schon Aufwand, den wir gerne auch machen und auch weitermachen. Und wenn sobald Musikschaffende sagen oder auch Veranstalter sagen, das ist wichtig, dann müssen sie auch bereit sein, dafür Geld zu zahlen. Und dann müssen auch Orchester bereit sein, vielleicht einen bekannten Solisten im Jahr weniger einzuladen, um dann mal eine Auftragskomposition zu zahlen oder so. Also das ist ja auch die Frage, Geld ist ja durchaus im Kulturbetrieb da, welche Prioritäten schafft man? Und da sollte man immer darauf achten, dass die zeitgenössische Musik nicht ganz nach hinten rutscht. Und wenn sich das durchsetzt, dass alle Komponisten überhaupt sowieso nicht mehr vom Komponieren leben können, dann haben wir natürlich das Problem, dann wird jeder einen anderen Brotjob sich suchen und dann wird jeder Zweite ganz umsonst komponieren. Das ist nicht der Sinn, deswegen durchaus eben auch, das ist auch eine solidarische Sache, nicht jedem sofort immer jedes Stück zuzusagen zu jedem x-beliebigen Preis. Deswegen gibt es eben auch diese Honorarrichtlinien.
Absolut.
Genau. Also das ist einfach so eine Sache. Je mehr Leute, je mehr Menschen da zusammenstehen und da, aber wir müssen einfach auch da viel Verständnis und viel Arbeit machen, eben, dass es wichtig ist, was wir machen.
Ja,
und für mich gibt es überhaupt keinen Zweifel, dass das überall dazugehört und das hat dann die Konsequenzen.
Ja. jetzt hier ist es auf jeden Fall mal gesagt. Und je öfter wir es in die Welt tragen, desto besser ist es. Ich habe ja mit Ihnen beiden ein kleines Vorgespräch geführt und unabhängig voneinander kam das Gespräch auf die geplanten Kürzungen im Musikunterricht in den bayerischen Grundschulen. Und da habe ich gemerkt, das ist ein Thema, das Sie beide offensichtlich sehr bewegt. Deswegen dachte ich mir, das ist schon auch wichtig, dass wir hier drüber sprechen, weil das ja etwas ist, was da so am Horizont dreut und was, glaube ich, einfach, wir hatten es vorhin kurz von, man muss früh anfangen, Menschen mit der Musik in Berührung zu bringen und sie vielleicht auch kleine Menschen damit in Berührung zu bringen, die noch überhaupt keine Vorurteile gegen irgendwas haben, sondern einfach offen sind.
Musik ist die einzige Kunstrichtung, mit der man den Geist wirklich entfalten kann und auch die Kreativität auch erleben darf, auch mit sich selber. Wenn man jetzt kommt und sagt, es gibt keinen Musikunterricht, keinen Gesang, dann haben wir eine total zerstörte Gesellschaft in 10, maximum in 15 Jahren. Und wenn die Kinder nicht mehr singen, wenn die Eltern nicht verstehen können, dass für jedes Kind wichtig ist, Musik zu lernen, weil das für das eigene Hausgut ist, dann wir sollen einen Plan B alle zusammensuchen. Also nicht Mars, aber noch weiter, weil das ist wirklich das A und O eines gesunden Geistes. Und ich muss leider auch sagen, dass in der Hochschule und insgesamt in der Hochschule die jungen Leute, die kommen zu studieren, sind aus dem Ausland und die wenigen Studenten sind aus Deutschland. Und das macht mir wirklich große Sorge, was ist
mit dem Nachwuchs von
mit dem Nachwuchs in diesem Land los. Und wenn wir keine Musik machen, wie gesagt, sehe ich sehr schwarz, obwohl ich ein sehr optimistischer Mensch bin. Und das darf man nicht machen. Man darf nicht das Musik in der Schule rausnehmen, wegstreichen.
Ja, es wird ja so pragmatisch verkauft, als wir legen einfach alles zusammen, was irgendwie mit Kreativität zu tun hat.
Und das geht aber nicht. Also ich meine, auch, in der Geschichte, in Ägypten, in alten Griechen, also das ist Sport, Musik und überhaupt alles, was kreativ war, war das A und O. Und auch, es gibt auch sehr viele Schulen, die das erste Jahr zum Beispiel nichts den Kindern lernen. Also diesen Stress, den Kindern zu beizubringen, dass sie mit Konkurrenz, mit Geld, mit Wirtschaft, mit Leistung von der ersten Klasse zu füttern, das ist nicht gesund. Also zerstört alle Möglichkeiten eines Menschen, offen zu sein, kreativ zu sein, breit zu sein.
Ich kann mich nur total anschließen. Also wir leben ja zwar in einer Gesellschaft, die eine Aufregung nach der anderen hier verbreitet, aber dieses Thema ist nun mal wirklich, das kann man gar nicht hochkriegen. Das kann man wirklich nicht höher hängen, weil da geht es wirklich um ganz grundsätzliche Sachen, was eine Gesellschaft eigentlich will. Und singen gerade, Musik ist dann so ein bisschen, Instrument spielen ist so der nächste Schritt, aber so dieses ganz basale Bedürfnis zu singen, irgendwie mit dem Körper sich zu äußern im weiteren Sinne, das ist so fundamental und das ist sowas, was in allen Gesellschaften immer stattgefunden hat und das findet gerade überhaupt nicht mehr statt. Das wird in eine so eine Nische gebracht und das ist also, was Ungesünderes gibt es nicht. Das wäre wirklich, wie wenn man sich entscheiden würde, man kann sich jetzt so gesund ernähren und alles ist so, es gibt Bandscheiben-OPs schon für 20-Jährige, also muss man sich eigentlich nicht mehr bewegen. Also alle Art von Sport geht nicht mehr in den Wald, Kinder am Nachmittag, sondern bleibt einfach zu Hause, schaut YouTube-Tutorials, irgendwelche Sachen an oder so und bildet euch so weiter, dass wir das alles optimieren und so fast in so eine Richtung läuft es. Also wenn nicht wirklich, und gerade das Singen ist wirklich, ich meine, das ist mit kaum Kosten verbunden. Wenn eine Klasse singt, so wie man es, man soll es die Vergangenheit nicht verklären, aber wie früher halt einfach eine Klasse morgens ein Lied gesungen haben, wie es übrigens auch in Skandinavien und da ist es wirklich mein Vorbild, auch in den baltischen Ländern ist es ja wirklich noch so, dass da wirklich richtig gesungen wird.
In also Griechenland auch.
Ich erlebe es jetzt auch bei meinen Kindern im Kindergarten so, dass da wird so, dass, ob das jetzt Singen ist, ist manchmal auch die Frage, wenn der Kassettenrekorder läuft, MP3 läuft und dann irgendwie mitgekrummelt wird bei irgendwelchen Schlagerliedern oder so, das ist also auch nicht das Singen, aber dieses echte Singen. Und das schafft so ein ganz anderes Bewusstsein für viele Sachen. Und jetzt ganz mal konkret auf diesen Vorschlag der Regierung zu antworten, dafür dann irgendwie eine oder zwei Stunden zu opfern, dann irgendwie so pseudomäßig Mathe dafür oder Deutsche nach vorne zu schieben, wo ja erkennbar ist, auch in den ganzen Studien, dass das Bildungssystem in Deutschland ja grundsätzlich Probleme hat. Also das ist dann so ein bisschen so, die Feuerwehr kommt dann und löscht dann noch irgendwie trotzdem noch nur eine Stunde mehr, ob das dann, also das wegen einer Stunde mehr Mathe oder so, anstatt eben mehr an die Ursache zu gehen. Und Kinder, die Musik machen, also sind nicht alle super in der Schule, aber die haben sicher keine Nachteile, irgendwie grundsätzlich da mal auch dann schneller Sachen zu lernen oder so weiter.
Ja, vor allem, also, ich finde, der Freude ist ja auch ein wichtiges Argument. Eben. Es geht ja nicht immer nur um irgendwie Wissen reinpacken oder so. Ich bin deswegen auch so wirklich erstaunt darüber, weil wir haben gerade über künstliche Intelligenz gesprochen. Und am Ende des Tages, was unterscheidet uns denn eigentlich? Es ist die Kreativität, weil Mathe kann die künstliche Intelligenz im Zweifel wahrscheinlich besser als ich. Aber was sie nicht kann, ist kreativ zu sein und Dinge kreativ anzugehen und vielleicht auch mal um die Ecke zu denken oder so. Und oder zumindest ist das etwas, was wir total bei uns haben können. Und dass man gerade da dann dran spart, das finde ich auch wirklich erstaunlich.
Also ich würde sogar noch einen Tick weitergehen und zu sagen, also eben deswegen finde ich das mit diesen Kreativfächern, also Musik ist nicht wie Basteln, ich will jetzt auch ein Basteln nicht klein machen, aber Musik hat was mit Emotionen zu tun, hat was mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Also wer mal in einem Chor gesungen hat für 2 oder 3 Stunden, das ist für die Persönlichkeitsentwicklung wahnsinnig gut, der Körper kommt zur Ruhe, man ist trotzdem intellektuell gefordert und so weiter, man kann was machen, man macht das ja auch normalerweise mit Menschen, mit denen man in einem Raum sein will. Genau. Es ist eine, also insofern, man kann sogar jetzt auch wieder spitz sagen, gut, Kreativität kann die KI irgendwann auch noch, aber dass die KI Emotionalität kann, das glaube ich, ist dann noch ein größerer Schritt. Also da müssen wir hin und darum geht es ja wirklich beim Musikmachen. Also das Singen glücklich macht, das hat ja hoffentlich schon jeder irgendwie mal erlebt. Ja. Und das den Kindern zu nehmen, das ist also eine Unverschämtheit sondersgleichen. Und also da habe ich wirklich auch das Gefühl, dass es da, also ohne jetzt da zu weit abzudriften, aber wir erleben schon in der Politik teilweise Entwicklungen, wo man sich wirklich fragt, was das Gesellschaftsbild ist, was manche dort irgendwie vermitteln wollen. Mhm. Und das ist sicher nicht mehr gut. Mhm. Und wenn ich eben vorhin schon das Beispiel eben mit diesen Playlist gebracht habe, da entwickeln wir uns im Prinzip hin und dadurch wird uns eigentlich alles genommen und dann wird uns wirklich alles genommen, was wir irgendwann, was das Menschliche ausmacht. Also wenn wir irgendwann keine Entscheidung mehr treffen können, was ist eigentlich oder keine Erfahrungen mehr haben, wo wir Entscheidungen treffen können und was für uns auswählen, sondern im Prinzip, dass unser Algorithmus übernimmt, ist es natürlich sehr praktisch für viele Dinge. Das gibt es ja auch schon in China, sieht man das ja auch schon, was das zur Auswirkung hat, wenn auch an soziale Sachen vorgeschrieben werden und da müssen wir wahnsinnig aufpassen. Ich werfe jetzt keinen Politiker in Deutschland vor, das wirklich bewusst zu wollen, aber wir nehmen es in Kauf, weil das ist einfach der Weg, den die Technologie, die großen Tech-Firmen, die wirklich nicht demokratisch sind, das ist der Weg, der uns vorgezeichnet wird und der wird nachgelaufen, vielleicht aus Naivität, aber trotzdem, Vorsicht, da muss alle, die da in Entscheidungspositionen sind, müssen sich wirklich mal überlegen und das ist genau, der Musikunterricht ist so ein kleiner Bestandteil.
Ja. Dann würde ich Sie beide gerne noch zum Abschluss bitten, ob Sie vielleicht noch so einen Wunsch formulieren wollen. Jetzt über die Themen, über die wir gesprochen haben, was wäre denn so ein Anliegen, was Sie gerne noch hier loswerden würden?
Also ich wünsche mir, dass viel mehr Musik gemacht wird, aufgeführt wird von viel mehr Menschen, dass mehr Respekt den Musikaufführenden und Komponisten erweckt wird und dass der Komponist mehr im Zentralfokus auch steht, genauso wie vor 400 oder 500 Jahren war, weil mittlerweile sind andere Dinge wichtiger. Und das Singen viel mehr wieder wird und dass die Eltern ihre Kinder mindestens zu einem Musikinstrument lernen, bringen sollen, weil das ist eine gesunde Zukunft, die gegen Kriege schafft, die gegen Armut schafft, Geistesarmut und überhaupt, dass wir alle zusammen eine bewusste, gesunde Gesellschaft damit aufbauen können.
Dankeschön.
Auch hier kann ich mich wieder vollends anschließen und jeder, der den Podcast hören wird, der ist wahrscheinlich so nah an der Musik, dass es wahrscheinlich er sich, denke ich, auch Ähnliches wünscht. Aber ich glaube, wir Musikschaffenden müssen, also das wünsche ich mir, dass wir alle die Situation noch mehr erkennen. Also ich lerne auch jeden Tag dazu, in welcher auch durchaus prekären Situation wir mittlerweile sind, auch gesellschaftlich. Und wir, die jetzt Musik schaffen, im Moment das Privileg haben, Musik machen zu dürfen. Wir haben einfach die wahnsinnige Verantwortung, da die Rückschlüsse zu ziehen. Und wir dürfen die Politik kritisieren und müssen das auch. Mhm. Aber wir müssen gleichzeitig überlegen, was können wir direkt machen. Mhm. Wir haben einfach eine Verantwortung, die wir jetzt in diesen privilegierten Situationen sind. Wir haben diese Verantwortung. Und da wünsche ich mir, dass wir uns da alle gegenseitig ständig erinnern und dadurch das noch eine viel größere Welle wird. Mhm.
Ganz herzlichen Dank für den guten Austausch, Konstantia Gursi und Johannes Schachtner. Hat mich sehr gefreut, mit Ihnen heute zu sprechen.
Vielen Dank. Es hat uns auch gefreut, mit Ihnen zu sprechen.
Ich hoffe, es hat Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gefallen und freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Folge wieder dabei sind. Wir hoffen, dass Ihnen die Folge gefallen hat. Lassen Sie uns gerne Ihr ehrliches Feedback da. Sie erreichen uns per E-Mail sowie über Instagram und Facebook. Weitere Informationen dazu finden Sie in den Shownotes sowie in der Beschreibung der Folge. Wenn Ihnen gefällt, was wir hier machen und Sie mehr davon hören und sehen möchten, abonnieren Sie doch unseren Kanal und empfehlen Sie uns gerne an Bekannte und FreundInnen weiter. Hier noch ein Veranstaltungshinweis in eigener Sache. Sichern Sie sich heute schon ein Ticket für den 12. und 13. Oktober. An diesen beiden Tagen veranstaltet der Tonkünstlerverband zum ersten Mal das Tonkünstlerwochenende in der Hochschule für Musik und Theater in München in Kooperation mit der Musikhochschule München. Neben spannenden, berufsrelevanten Workshops, Impulsvorträgen und einer Podiumsdiskussion haben Sie die Möglichkeit, live bei der Aufzeichnung unseres Podcasts dabei zu sein. Im Gespräch mit Christine Thielemann dreht sich dann alles ums Thema Musik, ein Berufsbild der Zukunft? Wir freuen uns auf Sie!